Die Losung für heute steht bei Jeremia im 31. Kapitel, Vers 9. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten, denn ich bin Israels Vater, sagt der lebendige Gott. Ich weiß nicht, wie Sie gekommen sind, hoffentlich nicht weinend, aber ich hoffe, Sie werden in jedem Fall, ob Sie nun weinend oder lachend gekommen sind, getröstet und gestärkt und neu ausgerichtet auf Ihren Auftrag von Gott her, wieder morgen nach Hause fahren können. Herzlich willkommen zu den Bibeltagen. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle gekommen sind. Es ist jedes Mal wieder spannend, es ist jedes Mal wieder aufregend, es sind jedes Mal wieder kurze Nächte, bevor es losgeht. Und dann sind wir froh, wenn endlich der Startschuss erfolgen kann. Das ist für uns und für all die vielen Mitarbeiter, die sich hier einsetzen, auch immer ein ganz besonderer Augenblick. Und so sind wir dankbar, dass es jetzt losgehen darf. Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, in der kommenden Woche findet hier in Hannover die CeBIT statt. Das ist eine der größten Computermessen der Welt. Das ist auch der Grund, warum wir die Bibeltage so weit nach vorn verschieben mussten. Hätten wir sie nach hinten verschoben, wären wir mit Ostern kollidiert. Das wäre auch nicht gut gewesen. Und so blieb uns gar nichts anderes übrig, als diesmal ausgesprochen frühzeitig dieses Wochenende durchzuführen. Bei der CeBIT-Messe in der kommenden Woche, da werden vor allem neue Produkte und neue Thesen im Mittelpunkt stehen. Und bei uns an diesem Wochenende, da geht es nicht um alte Thesen, sondern um ewige Wahrheiten. Und das ist der große Unterschied. Denn wenn Sie zur nächsten CeBIT-Messe kommen, wird vieles von dem, was in der nächsten Woche Neues, schon längst wieder veraltet sein. Wenn Sie aber zu den nächsten Bibeltagen kommen, wird das, was wir heute und morgen besprechen, immer noch in Geltung stehen, weil wir es mit der ewigen Wahrheit des unwandelbaren Gottes zu tun haben. Und darum lohnt es sich so sehr, diese Zeit zu investieren, in der wir sein Wort miteinander studieren wollen. Ein Zusammenhang von 5 Kapiteln soll uns in diesen Tagen vor Augen stehen. Die hängen sehr eng zusammen, Johannes 11 bis Johannes 15. Und wir freuen uns schon drauf, das jetzt für Sie auszulegen und mit Ihnen gemeinsam zu bearbeiten. Nun ist der Punkt, auf den ich mich auch besonders gefreut habe, nämlich, dass wir den Gastreferenten dieses Wochenendes begrüßen dürfen, Herrn Dr. Kai Soltau, der aus Wien zu uns gestoßen ist. Dr. Soltau ist Dozent für Altes Testament an unserer Akademie und zugleich Pastor einer Gemeinde in Wien. Und außerdem hat er noch so manches andere zu tun. Und umso dankbarer sind wir dafür, dass du zugesagt hast, als wir sagten, komm bitte wieder. Und wir wünschen dir, lieber Kai, auch für deinen Dienst Gottes Segen und freuen uns schon auf das, was du uns sagen wirst. Und freuen uns natürlich auch, dass wir deine liebe Frau hier begrüßen dürfen. Missy, wenn du einmal kurz aufstehst, dass alle wissen, wer zum Kai gehört. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Und die Kinder werden jetzt, sofern sie das noch nicht getan haben, dort draußen auf dem Gang erwartet. Die haben dann ihr Programm eine Etage höher. Aber ich denke, die meisten sind wohl schon draußen. Gut, dann lassen Sie uns jetzt miteinander beten und dann darf ich Dr. Soltau bitten, uns den ersten Vortrag zu halten und ich darf Sie dann bitten, darauf zu achten, dass der blaue Zettel, den Sie in Ihren Mappen finden, dass der das entscheidende Begleitinstrument jetzt für die nächsten 90 Minuten sein wird. Der blaue Zettel in Ihrer Mappe. Und nun lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du lebst. Dass du der König bist, Herr, und dass du zu uns reden willst. Wir danken dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und dass es ohne alle Abstriche die ganze Wahrheit ist. Wir danken dir, Herr, dass wir uns hier in Freiheit versammeln können, dass wir die Zeit haben und die äußeren Möglichkeiten. Und wir bitten dich so sehr, lass du diese beiden Tage wirklich in der Ewigkeit wiedergefunden sein. Gib, dass wir die Zeit gut nutzen. Und gib, dass jeder das bekommt und das hört und das von dir erfährt, was er jeweils in seiner persönlichen Situation braucht. Herr, wir bitten dich jetzt für den ersten Vortrag von Bruder Soltau, dass sein Wort zu deinem Wort an uns wird. Und wir loben deinen heiligen Namen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Ich bringe Ihnen ein schönes Grüß Gott aus Wien. Meine Frau und ich sind gestern Nachmittag hier angekommen und es ist eine Freude für uns, hier zu sein. Ich muss sagen, ich fühle mich sehr mit dem Dr. Nestvogel und der ART und auch dieser Gemeinde verbunden. Und ja, verbringe ich hier mittlerweile schon ganz schön viel Zeit. Ja, der liebe Herr Nestvogel nimmt mich in Anspruch. Aber ich freue mich, hier zu dienen und auch jetzt heute zu den Bibeltagen hier in der Gemeinde zu sein. Ich fühle mich insofern verbunden mit dieser Gemeinde. Wenn Sie auf der Webpage dieser Gemeinde nachgucken, worum geht es in dieser Gemeinde, so wird man dort begrüßt mit dem Slogan Jesus Christus glauben, Jesus Christus lieben, Jesus Christus leben, Jesus Christus lehren. Und ja, ich muss sagen, da habe ich ein bisschen abgeguckt und habe gesagt, genau das ist es, was auch zum Ausdruck bringt, was ich für meine Gemeinde in Wien will. Und das ist auch das, was wir mit diesen Bibeltagen erreichen wollen. Gerade wenn wir das Johannesevangelium studieren, wer ist Jesus? Was heißt es, an ihn zu glauben? Was heißt es, Jesus Christus zu lieben? Heute Abend werden wir damit konfrontiert, wo Jesus seine Jünger fragt, liebt ihr mich? Und wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr dies und das tun. Jesus Christus leben, wenn wir zu Johannes 15 kommen. Was heißt es, Jesus Christus zu leben? Jesus Christus zu lehren? Das ist der Grund, warum Johannes auch dieses Evangelium geschrieben hat, Jesus Christus zu verkündigen. Und so freue ich mich über diese zwei Tage, an denen wir uns mit diesen fünf Kapiteln aus dem Johannesevangelium beschäftigen und wollen heute Morgen den Einstieg gewinnen, indem wir einfach nochmal einen kurzen Überblick auch über das Buch gewinnen, um auch zu sehen, wo jetzt in den Zusammenhang dieses Buch, diese Kapitel, Kapitel 11, 12, 13, 14 und 15, wie die in das Buch hineinpassen. Wir wollen also anfanglich jetzt, wenn Sie auf Ihrem blauen Zettel sehen, einige einleitende Gedanken über die Theologie des Buches, über die Botschaft des Buches, worum geht es in diesem Buch, uns damit beschäftigen. Dann wollen wir ein bisschen den Kontext erstellen, indem wir jetzt auch dieses letzte der sieben Zeichen, was Jesus hier vollbringt, finden. Dann wollen wir einfach, wie Sie auf der Rückseite Ihres Zettels sehen, da steht nicht viel drauf, wollen wir einfach gemeinsam durch diesen Text durchlesen und uns einige Punkte merken, die dann dazu beitragen, dass wir viertens auch sehen, wie diese Geschichte, die Auferstehung des Lazarus, in den ganzen Rahmen des Buches passt. Nun am Anfang, vor zwei Bibeltagen schätze ich mal, ja, als wir angefangen haben mit dem Johannesevangelium, haben wir schon bemerkt, worum es geht in diesem Buch, fasst Johannes zusammen im 20. Kapitel, in den Versen 30 bis 31. Wo er schreibt, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. In diesen zwei Versen fasst Johannes zusammen, worum es ihm eigentlich in diesem Buch geht. Er will die wahre Identität Jesu vermitteln. Wer ist dieser Jesus? Die Menschen hatten einen Messias erwartet, sie hatten einen König, den davidischen König erwartet, der sie befreien würde von der römischen Vorherrschaft. Sie hatten gewartet auf einen Propheten, der zu ihnen sprechen würde. Aber wer ist jetzt Jesus, als er tatsächlich kam? Er war sehr viel mehr als der Messias, er war sehr viel mehr als ein Prophet. Er war der Sohn Gottes. Und was es heißt, dass er der Sohn Gottes war, dass er der Christus ist, dem wollen wir auch heute Morgen in dieser Geschichte nachgehen. Und darum schreibt Johannes dieses Buch. Die zweite Achse, um die sich das Buch dreht, ist nicht nur, wer ist Jesus, die wahre Identität Jesus, sondern was heißt es, an diesen Jesus zu glauben? Immer wieder lesen wir am Ende der Geschichten, und sie glaubten. Aber dann ein paar Kapitel später kehrten sie Jesus den Rücken zu. Was ist wahrer Glaube im Gegensatz zu vorübergehendem Glauben? Auch das eine sehr wichtige Frage. Und dann die dritte Achse. Johannes schreibt hier, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Ewiges Leben. Was ist ewiges Leben? Und das versucht Johannes in diesem Buch für uns zu definieren. Und wie wir heute sehen werden, ist das ewige Leben nicht etwas, was in der Zukunft beginnt, sondern es ist etwas, was schon hier in der Gegenwart seinen Anfang findet. Was ist wahres Leben? Insofern, wir sehen, dieses Buch ist sehr relevant für uns. Denn es geht hier genau um Fragen, mit denen auch wir uns beschäftigen. Wer ist Jesus? Welche Wertschätzung sollte ich von Jesus haben? Was heißt es, an diesen Jesus zu glauben? Auch da, wenn wir in diese Bibeltage hineingehen, etwas, wo wir uns immer wieder prüfen wollen. Wie stehe ich zu Jesus? Wie sieht es aus mit meinem Glauben? Und dann das ewige Leben. Lebe ich dieses Leben, zu dem Jesus mich berufen hat? Dieses Leben, was Jesus für mich bereitgestellt hat? So viel also zu den Wiederholungen. Worum geht es in diesem Buch? Zweitens wollen wir dann jetzt auch den Kontext sehen. Wir können eigentlich das Buch einteilen in zwei Teile. Wir haben den ersten Teil, die ersten 11 Kapitel, wo wir die 7 Zeichen und Diskurse Jesu finden. Wo er 7 unterschiedliche Zeichen, ich habe sie mal hier aufgeschrieben, geschehen lässt, um aufzuzeigen, wer er wahrhaftig ist, dass er sehr viel mehr war als nur dieser erwartete Messias und Prophet. Da in Kapitel 2 verwandelt Jesus Wasser in Wein. Das zweite Zeichen war dann in Kapitel 4. Jesus heilte den Sohn eines königlichen Beamten. Auch das ist eine Geschichte, die uns bekannt ist. Dann in Kapitel 5, Jesus heilt einen Lahmen am Sabbat. In Kapitel 6, dann die Speisung der 5000. Und dann das fünfte Zeichen, dass Jesus auf dem Wasser geht. Das sechste Zeichen, dass Jesus den Blindgeborenen heilt. Und dann kommt es zu der Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen. Nämlich der Auferweckung des Lazarus von den Toten. Jedes einzelne dieser Zeichen deutet hin auf die Herrlichkeit, auf die Größe, auf die Bedeutung Jesu Christi. Und man staunt immer mehr, dass dieser Jesus nicht nur in der Lage ist, Wasser in Wein zu wandeln, einen Lahmen zu heilen, sondern er ist sogar in der Lage, die Toten aufzuerwecken. Viele dieser Zeichen veranschaulichen auch Jesu geistliches Wirken in dem Leben seiner Nachfolger. Ja, wenn er zum Beispiel das Brot austeilt an die 5000 und sie eines Tages zu ihm zurückkommen am nächsten Tag und ihn fragen, ob sie noch mehr Brot haben wollen, dann weist er sie darauf hin und sagt, dieses Brot kann ich euch geben, aber ich kann euch noch ein sehr viel bedeutenderes Brot geben und spielt dabei an auf das ewige Leben. Als er den Blinden heilt, macht er den Pharisäern, den Juden deutlich, dieser ist, war blind, aber er ist sehend geworden. Und ihr meint, geistlich sehend zu sein, ihr meint, theologisch sehend zu sein, aber ihr seid blind, denn ihr kennt nicht, wer ich bin. In diesen Diskursen, die also hier diese unterschiedlichen Zeichen, diese 7 Zeichen in dem ersten Teil des Johannesevangeliums begleiten, in diesen Diskursen deutet er immer wieder an, wendet er immer wieder geistlich an, was er in diesen Werken, in diesen Zeichen vollbringt. Und so ist es auch bei dem Zeichen, was wir heute sehen. Die Auferweckung des Lazarus steht eigentlich für eine sehr viel bedeutendere Auferweckung noch. Und das ist die geistliche Auferweckung vom geistlichen Tod. Wir kommen dann zum zweiten Teil und so sehen wir auch, dass wirklich der Teil, mit dem wir uns heute beschäftigen, wirklich an einem Angelpunkt in diesem Buch steht, denn hier am Ende der Geschichte, die wir jetzt heute Morgen betrachten, mündet es dann in den zweiten Teil des Johannesevangeliums. Nämlich diese letzte Woche des Lebens Jesu, die Passawoche, die Passionswoche, wo Jesus jetzt noch weiter eingeht darauf, was ist denn dieses ewige Leben und wie sieht es aus? Und davon werden wir sicherlich heute und morgen noch sehr viel ausführlicher hören. Was ist das ewige Leben, was Jesus jetzt hier Ihnen erklärt in dieser letzten Woche? Somit sehen wir also, wie ungefähr unser Vortrag heute Morgen diese Geschichte hineinpasst in den Kontext des Buches. Nun, durch das ganze Buch hindurch stellt Jesus eigentlich die Welt, in der er lebt, auf den Kopf. Sie hatten einen Messias erwartet. Sie hatten jemanden erwartet, der sie befreien würde von der römischen Vorherrschaft. Und angefangen bei Johannes, dem Täufer, staunen die Menschen einfach nur. Johannes meinte zu wissen, mit wem er es hier zu tun hat. Aber als er die Taube, als er den Heiligen Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommen sah bei der Taufe, da sprengte jeglicher seiner Vorstellungen. Hier war derjenige gekommen, der nicht nur der Messias ist, sondern derjenige, der ein total neues geistliches Zeitalter anbrechen würde. Hier ist derjenige gekommen, der mit dem Heiligen Geist tauft. Hier ist derjenige gekommen, der die totale Erneuerung des Volkes herbeibringen führt. Dadurch, dass nicht nur der Heilige Geist auf ihn herabkommt, sondern auf ihm bleibt, was wir bisher noch nie gesehen hatten. Bisher ist der Geist gekommen, hat jemand ausgerüstet und ist dann wieder gegangen. Und hier ist der Geist auf ihm geblieben. Und dann hat er jetzt mit dem Geist getauft, womit das, was wir im Jeremia 31 und auch im Hesekiel 36 sehen, nämlich, dass der Herr mit seinem Heiligen Geist sein Volk reinwaschen wird, das ist jetzt geschehen. Und so ist es durch das ganze Buch hindurch. Hier ist jemand, der sehr viel größer ist als der Messias. Hier ist derjenige, der seinem Volk geistliche Erneuerung bringt. Er hat die theologischen Erwartungen auf den Kopf gestellt. Das Reich Gottes. Sie haben das Reich Gottes erwartet in einer Form, wo ein König über sie herrschen würde und ihnen Shalom, Frieden bringen würde. Aber dieses Reich würde ganz anders aussehen. Dem Nikodemus sagt er schon im 3. Kapitel gleich. Als Nikodemus ihn fragt, wie er in das Reich Gottes kommt, er sagt, du musst eine neue Geburt erfahren. Etwas, was Nikodemus nicht verstehen konnte. Aber auch bei dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich den Auferstehung der Toten, auch da hat Jesus radikal jegliche Erwartung und vorgeprägte Meinung auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, das betrifft auch uns. Wenn ich heute Morgen sage, die Auferstehung der Toten, dann würden die meisten von Ihnen sagen, ja, es wird ein Tag, der letzte Tag kommen, an dem die Toten auferstehen. Die einigen zur ewigen Herrlichkeit, die anderen zum ewigen Gericht. Und das war auch die Erwartung, die die Menschen zu Jesu Tagen haben. Aber er kommt jetzt und lehrt, es gibt noch eine sehr viel bedeutendere Auferstehung. Dieses ewige Leben ist nicht etwas, was in der Zukunft anfängt, sondern etwas, was ihr jetzt schon hier haben könnt. Im Johannes 5 hatte Jesus schon ausführlich darauf hingewiesen, über das ewige Leben. Da lesen wir in Johannes Kapitel 5, Vers 24 bis 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Was haben wir jetzt hier gelesen? Er hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das Gericht, jetzt muss man mal gucken, ja. Okay, wir lesen die Richtung. Also das Gericht ist hier, ja, in der weiten Zukunft. Wir sind noch hier und wir können jetzt schon vom Tod zum Leben übergehen. Noch lange bevor das Gericht überhaupt kommt. Wir sehen also, die Frage nach ewigem Leben, die Frage nach Auferstehung, die Frage nach Leben, was Gott uns schenken kann, ist schon weit vor dem letzten Tage, dem Tage des Gerichts vorgezogen. Das ist etwas, was absolut etwas Neues war. Dass hier jetzt die Auferstehung entkoppelt wird von dem letzten Tag. Hier in Johannes Kapitel 5 hatte Jesus das in einem Diskurs gelehrt. Aber jetzt in der heutigen Geschichte, in diesem Zeichen, was er hier vollbringt, wird er unter Beweis stellen, dass er die Autorität, dass er den ausdrücklichen Auftrag Gottes hat, zu entscheiden über Leben und zu Tod. Dass er es ist, der in der Lage ist, dem Menschen von dem Tod das Leben zu schenken. Ein Leben zu schenken, was nicht unterbrochen werden kann, nicht einmal durch den physischen Tod. Wo also die Entscheidung, ob ich auferstehen werde zum Leben oder zum Gericht, schon jetzt entschieden wird und nicht erst am letzten Tage. Da stellt sich natürlich die große Frage, wie sieht denn dieses ewige Leben aus? Wenn es also nicht etwas ist, wo ich am letzten Tage auferstehe und dann in der Gegenwart Gottes lebe, wie sieht denn dieses ewige Leben heute aus? Heute am 1. März 2008. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen wirklich mir eine klare Antwort geben kann. Inwiefern habe ich heute Leben? Nun, diese Frage werden wir versuchen zu beantworten, nicht in diesem Vortrag heute Morgen, sondern wenn wir zum Johannes Kapitel 14 und dann morgen zum Johannes Kapitel 15 kommen. Da will Jesus uns genau aufzeigen, wie ich jetzt schon Leben haben kann, lange bevor ich überhaupt auferstehe von den Toten. Jesus hat also die Vorstellungen, die Erwartungen auf den Kopf gestellt und es ist heute immer noch so. Ja? Ich glaube, am Ende dieser Predigt werden wir uns auch fragen, was ist eigentlich meine Auffassung von Jesus? Stimmt die überein mit dem, wie Jesus hier im Johannesevangelium von Johannes beschrieben wird? Was ist meine Erwartung des Reiches Gottes? Ist es das Millennium? Ist es das tausendjährige Reich? Ist es die Ewigkeit? Oder lebe ich schon jetzt unter der Königherrschaft Jesu Christi? Die Auferstehung der Toten. Auch da sehr entscheidend, dass wir sehen, wie sieht es aus in meinem Leben. Nun, drittens, um den Kontext zu erbauen, aufzubauen, zu erstellen. Immer wieder begegnen wir Menschen in diesem Buch, die meinen zu wissen, was sie von Jesus brauchen und haben wollen. Das haben wir in den letzten Vorträgen immer wieder gesehen. Ja, da sehen wir einen Nikodemus, er wollte in das Reich Gottes. Und Jesus sagt ihm, es gibt eine sehr viel entscheidendere Frage, als wie du in das Reich Gottes kommst. Hast du eine neue Geburt erlebt? Eine Geburt von Gott. Die Frau am Brunnen in Kapitel 4, der Jesus dort begegnet, die dachte, Jesus würde ihr Wasser anbieten, dass sie nie wieder physisch durstig sein würde. Und Jesus versucht ihr zu vermitteln, sie braucht etwas sehr viel Dringendes als dieses materielle Wasser. Sie braucht in Wirklichkeit lebendiges Wasser. Sie braucht ein neues Leben. Sie, die eine solche Sünderin ist, kann zu einer Quelle des Lebens werden für andere. Die Menschen, die am Tag nach der Speisung der 5000 erneut zu Jesus kamen und um mehr Brot von ihm baten, mussten in Kapitel 6 erkennen, es gibt etwas sehr viel Wichtigeres, nämlich das Brot, was von oben herabkommt. Das Leben, was Gott uns in Jesus Christus schenken will. Und so ist es auch genauso in der Geschichte heute, wenn wir der Martha begegnen, die hier zu Jesus kommt und eigentlich von Jesus verlangt, dass sie ihren Bruder, den Lazarus, auferweckt. Und Jesus versucht, der Martha zu vermitteln, Martha, es gibt etwas sehr, sehr viel Wichtigeres, als dass ich deinen Bruder hier auferwecke. Das ist nämlich, dass du persönlich ewiges Leben erfährst, dass du heute schon diese geistliche Erneuerung und Auferstehung erlebst, die nur ich dir schenken kann. Und so ist durch das ganze Buch hindurch. Die Menschen wissen nicht, wonach sie suchen. Und so ist es der Heilige Geist, wie wir auch später noch sehen werden, der auch uns aufschließt, was brauchen wir wirklich? Was ist es, was Jesus uns bringt und geben will? Punkt Nummer 4, genauso wie in dem Rest des Buches, lesen wir hier davon, dass Menschen an Jesus glauben. Durch das ganze Buch, habe ich eben schon gesagt, durch das ganze Buch hindurch kommen Menschen zum Glauben. Durch das ganze Buch hindurch gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, wer Jesus ist. So ist es hier bei Martha und teilweise auch bei Maria. Und im Gegensatz dazu gibt es einige Juden, die auch geglaubt haben, wie wir am Ende der Geschichte heute lesen werden, weil sie die Auferstehung des Lazarus miterlebt haben. Aber andere, die genau dasselbe Zeichen gesehen haben, wo wir denken würden, dieses Zeichen müsste es doch wirklich bei jedem bewirken, dass sie glauben. Sie haben dasselbe Zeichen gesehen und doch gehen sie zu den Juden und sagen, ihr müsst etwas tun. Dieser Mann muss beseitigt werden. Wie kann es sein, dass zwei Gruppen ein und dasselbe Zeichen sehen und doch so ganz anders reagieren. Noch da, wenn wir dieser Frage nachgehen, werden wir für uns selbst entdecken, was heißt es, wahren Glauben an Jesus Christus zu haben. So finden wir in dieser Geschichte heute, Nummer 5, ein sehr ähnliches Muster wie auch in den anderen Geschichten. Johannes Kapitel 11, Vers 4 und Kapitel 11, Vers 40, da lesen wir, dass es in diesem Zeichen, was Jesus hier verbringt, als er den Lazarus von den Toten auferweckt, darum geht, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Es ist zur Verherrlichung des Sohnes. Und so ist es von Zeichen zu Zeichen gewesen. Die Herrlichkeit, die Größe, die wahre Bedeutung Jesu ist klarer und klarer geworden durch diese ganzen Zeichen hindurch. Und so wird es auch bei diesem letzten Zeichen, was wir heute betrachten, sein. Genauso wie Johannes in diesem Schlüsselvers in Kapitel 20, Vers 30 bis 31 gesagt hatte, dienen diese Zeichen dazu, dass Menschen glauben. Und auch das, wie gesagt, finden wir heute hier in unserem Text. Dabei, auch in diesem Zeichen, was Jesus hier verbringt, benutzt er wieder Vokabular, das die Menschen nicht richtig verstehen konnten. Er redet beim Nikodemus von einer neuen Geburt. Und Nikodemus konnte es nicht verstehen. Wie soll ich in den Leib meiner Mutter zurückkehren und erneut geboren werden? Das geht doch gar nicht. Die Frau am Brunnen konnte es nicht verstehen, wie Jesus in der Lage ist, Wasser zu schöpfen ohne einen Kelch. Die Jünger hier in unserer Geschichte können es nicht verstehen. Wenn Lazarus schläft, warum sollten wir dann zu ihm hingehen? Er wird doch schon irgendwie von alleine aufwachen. Aber Jesus meinte mit diesem Schlaf natürlich, er ist verstorben. Und so ist auch das Martha. Nicht versteht, was Jesus ihm sagt, ihr sagt, als er sagt, ich werde ihn von den Toten auferwecken. Erst viele von diesen, was wir heute in dieser Geschichte lesen und auch in den vorigen Zeichen, es ist für die Jünger damals nicht verständlich gewesen. Es bedurfte, dass Jesus stirbt, aufersteht, zum Vater geht, ihn den Heiligen Geist schickt, damit viele von diesen Geschichten und die Bedeutung, was hier wirklich passiert ist, ihn klar und deutlich wird. Aber selbst für uns heute, die wir so viele Jahre nach dem Kreuz leben, ist es, glaube ich, immer noch schwer, teilweise die Tiefe, was Jesus wirklich mit diesen Zeichen und in diesen Diskursen sagen will. Weil er weiterhin hier auch sehr verschleierte Sprache, Symbolik benutzt. Und doch wollen wir jetzt einfach mal anfangen und gemeinsam diesen Text lesen. Jetzt, wo wir den Kontext und Hintergrund ein bisschen erarbeitet haben und wollen einige Beobachtungen in diesem Rahmen dieses Kontextes, den wir jetzt gesetzt haben, hier erstellen. Und ich habe Ihnen ein bisschen Platz gegeben, damit Sie einfach sich einige Notizen machen können. Und natürlich bei 57 Versen können wir nicht über jeden Vers ausführlich reden. So habe ich einige der Verse einfach mal zusammen gefasst mit den wichtigsten Beobachtungen. Ja, aber sicherlich gibt es so manche Frage, die für Sie noch offen stehen wird. Und die müssten wir dann vielleicht bei den Frage- und Antwortenzeiten von unserem Bruder Nestvogel beantworten lassen, wenn da noch Fragen sind. Ja, gut. Sehr schön. Wir kommen also zu Johannes Kapitel 11 und fangen einfach mal an im ersten Vers. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Es lag aber einer krank, Lazarus, aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Wenn sich jetzt irgendjemand von Ihnen heute vorbereitet hat auf diese Bibeltage, indem Sie einfach mal Johannes Kapitel 1 bis 15 gelesen haben, dann stützen Sie jetzt. Denn jetzt ist hier die Rede von der Maria, die den Herrn mit Salböl gesalbt hatte und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Und diese Geschichte haben wir noch gar nicht gelesen. Die ist nämlich erst heute Nachmittag dran, in Kapitel 12. Wir sehen also, diese Maria muss schon den Lesern bekannt gewesen sein. Es ist nicht, dass sie vom Lesen des Johannesevangeliums Maria kannten, sondern dass sich wirklich bewahrheitet hatte, was Jesus auch dort in Markus Kapitel 14, Vers 9 zum Beispiel über diese Salbung gesagt hatte. Nämlich, es war nicht vergeudet, dass Maria ihm hier die Füße gesalbt hat mit diesem teuren Öl. Denn diejenigen, die sich an die Kreuzigung und Auferstehung erinnern werden, die werden sich auch an Maria erinnern. Und so ist es, dass hier die Leser des Johannesevangeliums jetzt tatsächlich wissen, von schon bevor sie überhaupt das Buch lesen, wer diese Maria ist. Und diese Maria ist also jetzt der Anhaltspunkt, um dann auch zu erfahren, wer denn Martha, ihre Schwester, und Lazarus, ihr Bruder war. Dieser Lazarus war also jetzt krank. Vers 3, da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Dieser Gedanke, dass Jesus verherrlicht werde durch die Zeichen, die er tat, den finden wir jetzt hier in diesem siebten Zeichen wieder. Das ist interessant. Bei dem allerersten Zeichen, was wir gesehen hatten, nämlich in Kapitel 2, Vers 11, wo Jesus in Kana, bei der Hochzeit zu Kana, Wasser in Wein verwandelt hatte, dort lesen wir in Kapitel 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Jetzt kommen wir zum siebten Zeichen und lesen ganz ähnliche Worte hier, womit wir sehen, das war das Ziel dieser Zeichen. Das ist der Grund, warum jetzt auch Johannes diese Zeichen aufschreibt. Von Anfang bis Ende, vom ersten bis zum letzten Zeichen, sie dienten dazu, um die Herrlichkeit, die wahre Bedeutung Jesu aufzuzeigen, auf das nicht nur der Sohn verherrlicht würde, sondern seine Jünger, seine Nachfolger, an ihn glauben und erkennen, wer Jesus ist. Wir nennen das also ein Inclusio, ja, sieben Zeichen, und am Anfang und am Ende wiederholt sich dieses Thema, dass diese Zeichen jetzt zur Verherrlichung Gottes dienen, woraus wir schließen, dass auch die Zeichen dazwischen zur Verherrlichung dienen. Wie wir sehen werden, stehen die Verherrlichung Jesu und der Glaube an Jesu auch bei diesem Zeichen wieder im Mittelpunkt. Jedes dieser Zeichen ist ein klarer Hinweis auch auf die Göttlichkeit Jesu Christi. Als Jesus dem Nathanael in Kapitel 1 begegnet, schließt Jesus mit dem Bild und sagt zu ihm, ihr werdet den Sohn sehen wie dieser Himmelsleiter von Jakob, wo die Engel auf und ab gehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen in Jesus Christus. Und bei jedem dieser Zeichen sehen wir ein Stück Himmel. Wir sehen, Gott ist am Werk in Jesus Christus. Etwas, was wir für heute Nachmittag bedenken wollen, für die weitere Betrachtung auch der anderen Kapitel. In Jesus haben sich die Himmel geöffnet. Da lesen wir dann in Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er doch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Wie bitte? Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Er hatte sie lieb. Er hört, dass Lazarus krank ist. Und was tut er? Er tut nichts. Er bleibt zwei weitere Tage dort außerhalb Jerusalems, wo er sich mittlerweile versteckt hatte. Welch eine Liebe ist das? Er wusste, diese Krankheit wird nicht im Tod enden. Und selbst wenn Lazarus stirbt, er wird ihn auferwecken. Jesus hatte genau geplant. Er hatte etwas sehr viel Besseres im Sinn. Als Martha, Maria und Lazarus sich jemals erdacht hatten mit dieser Krankheit. Genauso wie auch schon in der Geschichte in Kapitel 9, wo ein Junge geboren wurde, blind geboren wurde. Und bis er schon ein erwachsener Mann ist, wartet er, dass Jesus ihm die Augen öffnet. Und er war blind geboren, nicht weil die Eltern gesündigt hatten, sondern weil Jesus etwas im Sinne hatte mit diesem Mann. Er wollte ihn heilen, er wollte an ihm seine Herrlichkeit offenbaren. Und so war es jetzt auch hier bei dem Lazarus. Jesus hatte einen perfekten, vollkommenen Plan für ihn. Er hatte ihn lieb. Und trotz aller Umstände, trotz aller Tränen, die jetzt hier vergossen wurden, Jesus wusste, was das Ziel sein würde. Er wusste, es würde nicht der Tod siegen. Er hatte ihn lieb und er wartete 2 Tage. Denn er wollte seinen 3 Freunden etwas Gutes tun. Und am Ende der Geschichte sehen wir, er hat ihnen tatsächlich etwas Gutes getan. Vers 7, danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin in die Nähe Jerusalems gehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Gerade in der vergangenen Geschichte in Kapitel 10 hatte Jesus es gewagt zu sagen, dass er und der Vater eins sind. Ich und der Vater sind eins. Und darauf haben die Juden die Steine genommen und wollten ihn steinigen. Und Jesus musste sich zurückziehen. An einen Ort, wo sie ihn nicht finden konnten. Und jetzt wagt er es, wieder dort in die Nähe Jerusalems zu gehen, um Lazarus zu helfen. Und Jesus antwortet und sagt, ich bin sehend. Ich habe das Licht der Welt. Ich habe den Durchblick. Er sagt ihnen, mein Leben liegt nicht in der Hand dieser Juden. Es sei denn, dass ich, wie wir auch in Kapitel 10 in diesem Diskurs über den guten Hirten gelesen hatten, es sei denn, dass ich mein Leben gebe, kann niemand es mir nehmen. Jesus wusste genau, was ihn dort in Jerusalem erwartet und es lag in seiner Hand. Er hatte nichts zu befürchten. Und so war es auch jetzt mit Lazarus. Die anderen, die jetzt Lazarus, der gestorben war, die ihn gleich betrauern werden, sie waren in der Nacht, sie hatten nicht den Durchblick. Aber Jesus hatte den vollkommenen Durchblick, denn er sieht das Licht dieser Welt. Vers 11, da sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Auch hier sehen wir also wieder, wie Jesus symbolische Sprache benutzt. Er redet von Geburt, er redet von Brot, er redet von Wasser, er redet von einem Hirten. Und die Jünger können ihm nie wirklich folgen. Und so ist es jetzt auch, dass er hier über Schlaf redet, obwohl ein sehr viel tieferer Schlaf, nämlich der Tod, damit gemeint ist. Auch hier wieder. Das ist interessant. Wir lesen nicht, dass ihm irgendjemand gesagt hatte, dass Lazarus gestorben ist. Er musste nicht von einem Boten hören, dass Lazarus gestorben ist. Nach 2 Tagen, die er jetzt gewartet hatte, wusste er. Sehen wir, wie das Schicksal des Lazarus hier ganz in der Hand Jesu Christi stand. Er war sich allem vollen bewusst. Und bei allem wollen wir bedenken, er hatte ihn lieb. Dann kommen wir zu Vers 14. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Gut, jetzt löst er dieses Rätsel, er öffnet auch ihre Augen und sagt, ja, er schläft nicht nur, sondern er ist gestorben. Und im Rahmen dessen, was auch Johannes schon beschrieben hatte, Nämlich, dass er ihn liebte und dass er trotz der Liebe hier einfach noch 2 Tage auf sich warten ließ, sagt er jetzt: Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Auch hier wieder genau das, was Johannes bisher beschrieben hat. Es würde dazu dienen, die Herrlichkeit Jesu Christi aufzuzeigen. Damit ihr glaubt. Deshalb ist er froh, dass es geschehen ist. Aber lasst uns jetzt zu ihm gehen. Vers 16. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Der Thomas ist uns bekannt als der Zweifler. Es ist das erste Mal, dass er jetzt in diesem Buch hier auftaucht. Hier ist er jedoch kein Zweifler, obwohl man das vielleicht im ersten Moment denken könnte, sondern er hat Mut und Courage. Hier sagt er sich, genauso wie der Petrus es auch später sagen werde: Ich bin bereit, mit meinem Rabbi, meinem Meister, meinem Lehrer mein Leben zu lassen. Wenn Jesus jetzt nach Jerusalem geht, dann wird er sterben und wir werden mit ihm gehen und werden mit ihm sterben. Auch hier, das zeigt wieder den Unglauben auf. Ja, Jesus hat doch gerade gesagt, er sieht das Licht der Welt. Er durchschaut die Situation. Er hatte ihn in diesem Diskurs über den guten Hirten gesagt: Niemand kann mein Leben mir nehmen, es sei denn, dass ich es selbst gebe. Auch hier wieder, also es ist nicht unbedingt, dass er genau solch ein Zweifler ist, wie wir ihn nachher begegnen, aber auch trotzdem, auch der Thomas, wir sehen schon, muss noch viel im Glauben dazulernen, was es wirklich heißt, Jesus sich anzuvertrauen und wirklich Jesus als den zu erkennen, der er ist. Denn das ist ja die Tatsache, er ist mehr als ein Messias, er ist mehr als ein von Gott gesandter Prophet, der sicherlich nichts so durchschaut hätte, dass hier ein Lazarus bereits gestorben ist, der so durchschaut hätte: Nein, mein Leben kann mir nicht genommen werden, der durchschaut hätte: Diese Krankheit wird zum Guten dienen, denn sie wird meine Herrlichkeit offenbaren, ich werde ihn von den Toten aufwecken. So hat der Thomas hier also noch dazu zu lernen und wirklich in seiner Reise des Glaubens vorzustoßen, wo er wirklich Jesus als den anerkennt, in seinem Allwissenheit, in seiner Allmacht, als der er sich noch offenbaren würde. Lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Nochmals haben wir jetzt hier gelesen: Jesus war froh, dass es geschehen ist. Ich bin froh um euretwillen, dass er nicht da war, weil das nämlich jetzt bedeutet, dass er durch die Auferweckung des Lazarus seine Herrlichkeit offenbaren würde. Für ihn gab es keine Frage: Lazarus wird auferstehen. Wir kommen dann zu Vers 17. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Er hatte 2 Tage gewartet und ist jetzt am 4. Tage, nachdem er beerdigt wurde, angekommen. Was ist der Grund, warum jetzt hier uns ausdrücklich gesagt wird, 4 Tage, nachdem er beerdigt wurde, schon im Grabe liegt, kommt Jesus erst? Warum ist Jesus nicht gleich schon am 3. Tag gekommen? Sagen wir, er hat jetzt am 2. Tag nach seinem Tode erfahren, oder er wusste es. Warum ist er jetzt erst am 4. Tag gekommen? Er hat ja dann anscheinend noch 2 weitere Tage verstreichen lassen. Denn es war kein weiter Weg, diese 15 Stadien hier. Wie wir gleich sehen in Vers 18, Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt oder 15 Stadien. Also so weit wäre der Weg. Das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Nein, Bethanien und Jerusalem. Also wo Jesus war, nach Bethanien hin, wäre wahrscheinlich länger als 1/2 Stunde gewesen. Aber warum 4 Tage? Nun, später würden die Rabbiner diesen Gedanken auch aufschreiben, aber zu der Zeit Jesu gab es den Gedanken, dass 3 Tage lang die Seele noch über dem Leib oder über dem verstorbenen Leib schweben würde. Und dann nach 3 Tagen, wo jetzt der Leib auch anfängt zu verwesen, dann verschwindet die Seele. Und es ist genau das, was es noch erstaunlicher macht, dass Jesus in der Lage sein wird, diesen Lazarus jetzt von den Toten aufzuwecken. Am ersten, zweiten, dritten Tag hätten die Leute noch gedacht, ja gut, die Seele war noch da und jetzt Seele und Körper wieder zu vereinen, was ist daran schon ein großes Zeichen? Aber er hat gewartet zum 4. Tag. Wir sehen, Jesus will es darauf ankommen lassen. Er will seine Größe, seine Herrlichkeit hier unter Beweis stellen. Und natürlich war das eher eine Auffassung und ein rabbinische Lehre, aber das war die Meinung des Tages und umso bedeutender ist es, dass Jesus genau darauf jetzt auch eingeht in diesen Worten. Jetzt Vers 18. Bethanien aber war nah bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Und wir wissen nicht, warum Maria daheim sitzen blieb. Martha ist wahrscheinlich die ältere Schwester gewesen. Und sie hört, dass Jesus kommt und sie kommt zu ihm. Und es ist interessant zu vergleichen, die Reaktion der Martha mit der Reaktion der Maria. An der Oberfläche sagen sie eigentlich beide genau dasselbe. Aber tief in ihrem Herzen, wenn wir die beiden gleich vergleichen werden, sehen wir noch einen Unterschied im Glauben. Martha sprach zu Jesus, Vers 21. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder, wäre nicht gestorben. Genau dasselbe, was Maria auch nachher zu Jesus sagen würde. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann hättest du ihn noch heilen können. Wenn du noch hier gewesen wärst, dann hätte er nicht sterben müssen. Aber jetzt kommt der Zusatz der Martha, der bei der Maria nicht kommt. Aber auch jetzt weiß ich immer noch, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Was für ein Glaube der Martha hier. Zum einen, du hättest ihn locker heilen können. Du, der Wein verwandelt hat, Wasser verwandelt hat in Wein. Der du den Blinden, Blindgeborenen geheilt hast. Der du den Lahmen geheilt hattest. Genauso hättest du meinen Bruder auch von dieser Krankheit heilen können. Aber darüber hinaus, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Sie wusste, wer hier vor ihr ist, ist mehr als ein Messias. Wer hier vor ihr stand, war mehr als ein Prophet, wie Elia oder Mose, die große Wunder getan hatten. Wer hier vor ihr stand, war jemand, der engstens verbunden war mit Gott, dem Vater. Was du bittest, was du für ein Anliegen vor den Vater bringst, das wird geschehen. Du hast eine solche Verbindung zu dem Vater, dass du in der Lage bist, von dem Vater dir alles zu erbitten. Der Vater hört auf dich. Ein Glaube, mit dem wir uns nachher auch mal vergleichen werden. Aber auch Martha musst du noch dazulernen. In ihrem Glauben an Jesus, was Jesus in der Lage ist, über den Tod zu vollbringen. Denn Martha, wenn es zu der Frage kommt, die Auferstehung des Lebens, die Auferstehung von den Toten und dem ewigen Leben, da war sie noch eigentlich genau bei dem, was auch die anderen Juden geglaubt hatten, nämlich das, was der Prophet Daniel in Kapitel 12, Vers 2 schon im Alten Testament verkündigt. Daniel, Kapitel 12, Vers 2. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Martha wusste, Jesus würde in der Lage sein, hier dazu beizusteuern, dass am letzten Tage ihr Bruder von den Toten auferstehen wird. Das ist es vielleicht, was sie sich erwünscht hatte, was Jesus, den Vater, der Sohn, den Vater bitten würde, dass an diesem Tag Lazarus an dieser Auferstehung teilhat. Wie wir gleich noch in dieser Geschichte lesen werden, in Kapitel 11, Vers 41 bis 42, hatte Jesus den Vater bereits darum gebeten, dass Lazarus wieder von den Toten aufersteht. Aber nicht erst in der Zukunft, sondern schon in der Gegenwart. Jesus spricht jetzt zu ihr und sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, Vers 24, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Genau das, was laut Daniel Kapitel 12, Vers 2 die allgemeine Erwartung der Auferstehung war. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Hier kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, den wir auch schon in Johannes Kapitel 5 gesehen haben. Jesus stellt die Erwartung der Auferstehung von den Toten auf den Kopf. Martha hat sicherlich hier schon viel an Jesus geglaubt, als sie gesagt hat, du bist so innigst verbunden mit dem Vater als der Gottessohn, dass der Vater deine Bitte erhören wird. Aber wenn es zum Toten kommt, da hielt sie noch an den herkömmlichen Meinungen fest. Und Jesus belehrt sie jetzt eines Besseren. Er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Sehen wir hier, Jesus tut genau dasselbe, was er in Johannes 5 schon bereits getan hatte, wieder. Und er läutet es noch einmal. Er koppelt, entkoppelt die Auferstehung von dem letzten Tag, von dieser Erwartung des Daniel, Kapitel 12, Vers 2. Denn hier ist die Rede jetzt von einer Auferstehung, wo jemand lebt, selbst wenn er stirbt. Jemand kann jetzt schon ein Leben bekommen, erhalten, was nicht durch den Tod unterbrochen wird, und ein Leben, was schon lange vor der Auferstehung am letzten Tage vergeben wird. Ein physischer, ein Leben, was nicht durch den physischen Tod unterbrochen werden kann. Aber Martha versteht nicht ganz, was Jesus ihr hier sagt. Glaubst du das? Wir werden nachher sehen, dass sie das nicht ganz verstanden hat, aber trotzdem gleich zu ihm sagen wird, dass sie das versteht. Aber eines war sie sich sicher. Jesus hat die Autorität, die Toten aufzuerwecken. Genau das, was wir auch in Johannes 3, Vers 36 zum Beispiel schon gesehen hatten. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und dann in Kapitel 5, Vers 22 und 23 lesen wir, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Vers 25, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes. Und die sie hören werden, die werden leben. Was er hier im Johannes Kapitel 5 schon verdeutlicht hatte, der Vater hat dem Sohn die Autorität und die Vollmacht übergeben, dass er die Toten auferweckt. Wir sehen also hier, wie sich die Größe Jesu auch hierin offenbart, wenn er sagt, dass er es ist, der die Toten auferweckt. Er ist das Leben, er ist die Auferstehung. Und laut Kapitel 5 sehen wir, der Grund dahinter ist, dass die Autorität, die Ehre damit Jesus gegeben wird. Ja, das, was eigentlich nur Gott gebührt, nämlich diese Auferweckung herbeizuführen, die ist jetzt dem Sohn gegeben, auf dass er die Ehre bekommt, wie sonst der Vater die Ehre bekommen würde. Die Frage Jesu an Martha, glaubst du das? Ja, diesen Teil glaubte sie durchaus. Sie glaubte durchaus, hier ist ein von Gott Gesandter, ein von Gott auf Erden herabgekommener, der von Gott die Autorität bekommen hat, nicht nur die Sünden zu vergeben, wie wir schon mehrmals im Johannesevangelium gelesen haben, sondern auch ein Machtwort zu sprechen und die Toten aufzuerwecken. Und da lesen wir jetzt die Antwort der Maria auf diese Frage, glaubst du das? Und da lesen wir in Vers 27, sie sprach zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen bist. Und in diesem Bekenntnis, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, versteckt sich etwas Gewaltiges. Ich glaube, dass du so verbunden bist mit Gott, dass was auch immer du ihn bitten würdest, das wird er dir geben. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der Christus, der von Gott Gesandte, der die göttliche Autorität hat, nicht nur Sünde zu vergeben, sondern auch ein Machtwort zu sprechen und die Toten aufzuerwecken. Wir sehen, das ist ein sehr viel größerer, bedeutender Glaube, als zu sagen, ja, er ist der Messias. Hier ist ein Mensch, der vor euch steht und doch Gott ist, der die göttliche Autorität hat. Wer hat schon diese Autorität, zu den Toten zu sagen, steh auf? Aber eine Sache, die Martha bei all dem nicht verstanden hatte, war, wann denn Jesus dieses Machtwort sprechen würde. Sie erwartet es immer noch am Ende, am letzten Tage. Und da muss sie jetzt noch im Laufe dieser Geschichte dazulernen, so wie alle, die Zeichen gesehen hatten, immer im Laufe dieser Zeichen noch dazu lernen mussten. Und so wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, nachdem ich noch einen Gedanken dazu sage. Wenn wir dieses Wort Sohn Gottes durch das ganze Buch hindurch begleiten, ja, da finden wir es zuerst gesprochen von im Bekenntnis Johannes des Täufers, der sagt, als er den Heiligen Geist wie eine Taube auf Jesus herabkommen sieht, sagt, das ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Dann haben wir es danach, dass Nathanael zu ihm sagt, in Kapitel 1, Vers 49, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und in dem Bekenntnis des Nathanaels ist es, dass er Gottes Sohn ist, eher Gottes Sohn in dem Sinne, wie David der Sohn Gottes war. So wie David als messianischer König verbunden war mit Gott. Aber durch das ganze Buch hindurch nimmt jetzt dieses Wort, dieser Begriff mehr und mehr Form an. Bis wir jetzt hier auch bei Marthas Bekenntnis ankommen und der Sohn Gottes eindeutig darauf hinweist, es ist sehr viel mehr als nur der Messias. Es ist sehr viel mehr als nur der Sohn Davids, der König Israels. Hier mittlerweile hat jetzt Johannes durch diese ganzen Geschichten hindurch, wo er immer wieder auch diesen Begriff Sohn Gottes einbringt, wo immer wieder unterschiedliche Bekenntnisse gesagt werden, dies ist der Sohn Gottes. Jetzt mittlerweile sehen wir, Sohn Gottes ist jemand, der göttliche Autorität hat. Göttliche Autorität über Leben und Tod. Hier ist der Gottessohn, der wie ein Sohn engst verbunden ist mit dem Vater. Und aufgrund dieser Verbindung zwischen Vater und Sohn, die im Johannes 3, Johannes Kapitel 5 sehr intensiv weiterentwickelt wird, hat Martha jetzt im Glauben an diesen Jesus volle Gewissheit. Er wird mein Leben fügen und er wird Segen und Heil für meine Familie bringen. Und den Gedanken werden wir dann noch weiter verfolgen. Aber machen wir erst einmal eine Pause. Es ist jetzt laut meiner Uhr 7 nach. Treffen wir uns hier um 12 nach wieder. Also um 15 nach, ja? Jetzt